Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nachgefragt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert nun schon über anderthalb Jahre und es gibt immer mehr Kriegsversehrte. Schätzungen zufolge haben während des Krieges bereits über 10.000 ukrainische Soldaten einen Arm oder ein Bein verloren. Doch wie schwierig ist es zu akzeptieren, dass einem plötzlich Gliedmaßen fehlen und welche Rehabilitationsmaßnahmen gibt es? Diesen und weiteren Fragen gehen wir gemeinsam mit Oberstarzt Dr. Andreas Lison auf den Grund. Er ist Leiter des Zentrums für Sportmedizin der Bundeswehr in Warendorf und heute zu Gast bei Nachgefragt. Schönen guten Tag, Herr Oberstarzt Lison. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Schönen guten Tag, Frau Hauptmann. Ich freue mich auch, dass ich bei Ihnen sein darf.
Bevor wir näher auf meine bereits angesprochenen Fragen eingehen, erklären Sie uns doch bitte kurz, was macht das Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr eigentlich und was sind Ihre Aufgaben?
Ja, um das zu verstehen, muss man erstmal erklären, was Sportmedizin eigentlich bedeutet. Und viele denken, Sportmedizin heißt Medizin für Sportler. Dem ist aber gar nicht so, sondern Sportmedizin bedeutet, dass wir uns mit dem Einfluss von Bewegung und Sport auf gesunde und vor allen Dingen auf kranke Menschen beziehen. Und daher kommt es, dass wir viele verschiedene Aufträge haben. Das fängt an bei der Betreuung von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern der Bundeswehr, aber auch bis hin zu Menschen, die bei uns in der Rehabilitation sind, deren Wettkampf darin besteht, ihren Alltag zu meistern. Und das machen wir interdisziplinär. Interdisziplinär heißt, dass die verschiedenen Fachrichtungen, die wir haben, also die Orthopädie, die innere Medizin, die Allgemeinmedizin, richtig zusammenarbeiten und sich auch untereinander austauschen. Und das ist eine sehr, sehr gute Arbeit, weil sie erfolgreicher ist, als wenn Ärztinnen und Ärzte nebeneinander herarbeiten.
Ist ja meistens so, dass wenn man zusammenarbeitet, das natürlich besser ist. Ich hatte eingangs ja schon erwähnt, Rehabilitation ist ein großes Thema, eben gerade auch bei den Kriegsversehrten der Ukraine. Wie schwierig ist es, gerade für junge Menschen damit klarzukommen, das zu akzeptieren, dass einem auf einmal ein Arm oder ein Bein fehlt? Und wie lange dauert sowas eigentlich?
Ja, Sie stellen da eine ganz wichtige Frage, mit der sich auch schon Wissenschaftler auseinandergesetzt haben. Und man hat festgestellt, dass bei vielen Menschen, die so eine plötzliche Verletzung erleiden, bestimmte Phasen ablaufen. Dabei darf man aber nicht davon ausgehen, dass die immer gleich sind und immer gleich lang dauern. Diese Phasen können sein, zunächst mal gerade am Anfang, dass man es gar nicht wahrhaben will. Und da spielt auch eine Rolle, dass auch ganz viel dann passiert. Die Operationen, der Aufenthalt im Krankenhaus und so weiter. Und dann kommt oft eine Phase, wo Menschen dann auch richtig aggressiv werden, weil sie merken, das ist jetzt ein Schicksal, was ich nicht mehr verändern kann. Manchmal kommt auch eine Phase der Lethargie, wo man sich dann so richtig durchhängen lässt. Und dann kommt hoffentlich auch die Phase der Akzeptanz, also dieses Wahrnehmens, das ist jetzt so, das ist eine Wahrheit, aus der ich nicht mehr aussteigen kann. Aber was wir nie unterschätzen sollten, ist, diese Phasen können auch immer wieder neu beginnen. Die müssen nicht diese Reihenfolge haben. So kann es durchaus sein, dass Menschen, die schon seit vielen Jahren eine Amputationsverletzung damit leben, plötzlich damit hadern und große Schwierigkeiten auch emotionaler Natur bekommen.
Gibt es vielleicht Strategien, wie man damit besser klarkommen kann?
Ja, die gibt es. Und um das zu verstehen, müssen wir uns auch immer vergegenwärtigen, dass wir als Menschen an und für sich bindungsorientierte Wesen sind. Und wir haben bei uns in der Rehabilitation festgestellt, dass wenn es gelingt, dass Menschen die Dinge, die da passieren, verstehen, wenn man ihnen Möglichkeiten gibt, diese Dinge selber zu beeinflussen und auch eine neue Sinnhaftigkeit im Leben zu entdecken, dass dann diese Krankheitsbewältigungsprozesse sehr viel besser ablaufen. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass dabei auch das soldatische Miteinander, also das, was wir Kameradschaft nennen, eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil wir eine Sprache sprechen, weil wir dasselbe Verständnis von den Dingen haben. Und Kameradschaft bedeutet ja mehr als Freundschaft. Kameradschaft ist auch eine Verpflichtung, den anderen in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und auch zu unterstützen.
Es gibt Berichte von ukrainischen Soldaten, die trotz schwerster Verwundungen und Verletzungen schnellstmöglich wieder an die Front wollen, die quasi aufgrund des Kriegsgeschehens sich nicht die Zeit geben, physisch und psychisch zu genesen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das mag damit zusammenhängen, dass die Erlebnisse an der Front, dieses Grauen, die Angst, die da täglich herrscht, diese Soldatinnen und Soldaten auch von dem normalen Leben entfremdet. Ich habe diesbezüglich einen sehr guten Artikel in der Zeit gelesen, die das einmal beschrieben hat, wie ein Soldat, der fürchterliches Grauen erlebt hat, was auch seine Seele verwundet hat, die Rehabilitation nicht abwarten wollte, sondern die Front zurück, weil er sich dort sicherer fühlte und wenn er durch Kiew gegangen ist, die Menschen, die dort in den Cafés saßen, einfach nicht mehr verstehen konnte. Und das ist eine große Dramatik, die dann, wenn ein Krieg endet, für diese Menschen auch ein bleibendes Problem darstellt.
Erlauben wir uns einmal einen kurzen Rückblick in die Geschichte. Deutschland musste nach dem Zweiten Weltkrieg ja ebenfalls mit sehr vielen Kriegsversehrten umgehen lernen. Wie hat man das damals gemacht?
Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich nicht aus eigener Anschauung beantworten kann, aber ich habe mich mit dem Thema schon mal intensiver beschäftigt. Und was wir wahrnehmen müssen, ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Gesellschaft traumatisiert war. Weil der Krieg war ja nicht nur an der Front, so wie das im Ersten Weltkrieg überwiegend war, sondern der Krieg war ja im ganzen Land. Und es sind auch sehr viele Zivilisten dort getötet und verstümmelt worden. Und dieses gemeinschaftliche Erleben hat zwar eine gemeinsame Basis irgendwo geschaffen, aber diese Dinge sind in der Regel nicht angesprochen worden. Ich weiß das selber aus der eigenen Familie. Großvater, Großmutter, die Dinge erlebt haben, haben da nicht drüber geredet. Und wenn wir heute sagen, naja, die haben das alles so gut vertragen, und wenn wir heute Soldatinnen und Soldaten aus den Einsätzen zurückbekommen, die eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten haben, dann sind die empfindlicher, dann stimmt das einfach gar nicht. Sondern es ist einfach nicht angeguckt worden und das ist schlimm genug und bis heute leiden Menschen darunter.
Verdrängung ist wahrscheinlich nie eine gute Lösung. Man kann das jetzt ja auch adaptieren auf die Ukraine. Wenn wir nochmal die Zahl uns anschauen, die ich zu Beginn sagte, also schon über 10.000 Kriegsversehrte, dann wird das ja voraussichtlich noch steigen, diese Zahl. Und es wird im Prinzip ein Massenphänomen sein. Wie geht eine Gesellschaft mit so etwas um?
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Wenn ich daran denke, dass sowas in Deutschland passieren würde, glaube ich, dass sehr, sehr viele damit auch überfordert wären. Aber ich glaube ganz fest daran, dass eine Gesellschaft das schaffen kann, wenn sie gemeinsame Werte vertritt. Und wenn die Menschen, die dann im Krieg solche Verletzungen erlitten haben, und gerade die Amputationen spielen da auch eine wesentliche Rolle für das Selbstverständnis, wenn die spüren, dass sie in Würde und in einer sinnstiftenden Tätigkeit in dieser Gesellschaft weiter aufgenommen werden. Und ich glaube, das ist die zentrale Idee auch von Rehabilitation, die ja nicht nur medizinische Inhalte hat.
Jetzt hat sie gerade die Amputation schon angesprochen. Wie kann man denn für einen Versehrten den Weg zurück ins normale Leben gestalten? Vielleicht auch mit technischen Möglichkeiten?
Ja, Sie sprechen es an. Technische Möglichkeiten sind natürlich, also die Orthopädietechnik ist natürlich ein ganz zentrales Thema und da hat sich leider auch durch die Kriege bedingt in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan und auch jetzt gerade in den letzten Jahren vor dem Hintergrund künstlicher Intelligenz und Elektronik. Das ist also ein schwieriges und komplexes Metier, aber hier muss man auch wahrnehmen, dass solche prothetischen Versorgungen und besonders wenn sie komplex sind, eben auch nur im Team gemacht werden können und dass die Prothetik alleine den Menschen noch lange nicht rehabilitiert, sondern das Leben besteht ja aus mehr als nur gehen, so wie ich eben schon sagte, mitwirken können. Ja, und Sie sehen ja hier auf diesem Foto die Anstrengungen, die solche Leute auch vollbringen müssen. Wir unterschätzen, wie schwierig es ist, auf einer Prothese zu gehen. Ich will Ihnen das ein bisschen verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Füße nicht mehr spüren und sollen eine Treppe gehen. Also da gehört ganz viel Mut, ganz viel Kraft, ganz viel Übung mit dazu. Und das ist eben nicht nur ein körperliches Training, das ist auch eine seelische Begleitung, das ist ein wichtiges Miteinander.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch was mit dem Selbstwertgefühl macht. Und gibt es vielleicht irgendwie Möglichkeiten, dass wenn man sein Selbstwertgefühl durch so eine Verwundung, Verletzung verliert, dass man das wieder herstellen kann? Ich könnte mir gut vorstellen, tatsächlich vielleicht mit Sport oder ähnlichen Dingen.
Sie sagen es, der Sport spielt hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Der Sport kann auf verschiedenen Ebenen diese emotionale Entlastung bewirken. Das ist zunächst einmal das Wiederentdecken verbliebener Fähigkeiten, auch neue Fähigkeiten vielleicht zu entdecken. Das heißt also auch, dass wir ein körperliches Training haben. Denn unterschätzen Sie nicht, so ein Mensch, der zum Beispiel eine Doppelamputation hat, Sie sehen das hier auf dem Bild, der braucht eine unglaubliche Energiemenge, um denselben Weg zurückzulegen, wie wir das mit gesunden Beinen tun. Das heißt, dessen Herz-Kreislauf-System, dessen Kraftausdauer muss viel, viel besser sein als bei einem Menschen, der noch gesunde Füße hat. Das ist ja dieser Trainingsanteil. Aber wir sprachen vorhin auch das Soziale an, also im Miteinander zu sein, da die Höhen und Tiefen zu erleben und auch eine Mannschaft zu werden, das spielt eine große Rolle. Und natürlich auch die Emotionen, und dazu gehören nicht nur Siege, sondern auch Niederlagen, also auch die einstecken zu können. Also das ist alles, was im Sport möglich ist und auch in der Sporttherapie. Aber, und das ist mir ganz besonders wichtig als Mediziner, Sport hilft eben nicht immer. Und Sport darf auch bei weitem nicht das Einzige sein. Sport ist wie ein Medikament. Und wir wissen das alle, Medikamente, die wirken, die können auch Nebenwirkungen haben. Das sind im Sport nicht nur Überlastungsschäden und Verletzungen, sondern zum Beispiel auch eine regelrechte Sportsucht. Es darf über diese guten Dinge, die der Sport bewirkt, nicht passieren, dass die gesamte Rehabilitation eines Menschen, also die Wiedereingliederung in sein berufliches und in sein gesellschaftliches Leben, darunter leidet.
Jetzt sagten Sie gerade den Begriff, den wir jetzt schon öfter mal gehört haben, Rehabilitation. Jeder weiß so ungefähr oder denkt zu wissen, was es ist, doch was verbirgt sich eigentlich tatsächlich hinter diesem Begriff?
Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich das auch erst mit der Zeit lernen musste. Wir haben mal am Zentrum für Sportmedizin, wir haben da eine eigene physiotherapeutische Abteilung mit richtig guten Physiotherapeuten. Und da wir nicht in einem bezahlten kommerziellen System arbeiten, können wir uns also nach bestimmten Dingen anders ausrichten. Also unser Physiotherapeut arbeitet mit maximal 2 Patienten den ganzen Tag. Das ist sehr erfolgreich. Und wir dachten, wir machen gute Reha, aber genau das ist es nicht. Also Rehabilitation ist nicht in die Reha-Klinik gehen oder intensive Physio machen, sondern Rehabilitation ist eigentlich sowas wie ein Management. Also wir müssen in der Rehabilitation es schaffen, die Störungen der Teilhabe, die ein Mensch in allen Bereichen hat, systematisch herauszufinden. Dafür gibt es Werkzeuge, dafür gibt es bestimmte Dinge, die man da machen kann. Das nennt man auf Vornehmen Assessments. Und diese Dinge, die wirken so, dass wir dann wissen, wo sind die Störungen des Patienten. Und dann versuchen wir, diese Störungen in einem Team von verschiedenen Fähigkeiten, verschiedenen Berufen am besten zu beheben. Und um das ein bisschen klarer zu machen, vereinfacht gesagt, Rehabilitation ist keine Therapie, weil Therapie beschäftigt sich nur mit der Krankheitsursache und Rehabilitation mit den Krankheitsfolgen.
Sehr gut erklärt. Jetzt eine andere Frage, die sicherlich den einen oder anderen beschäftigt. Was passiert, wenn ein Soldat oder eine Soldatin jetzt nicht im Einsatz verwundet wird, sondern beispielsweise ganz normal im Dienst oder vielleicht sogar im privaten Umfeld Schaden nimmt? Haben die dann ebenfalls eine Chance auf Rehabilitation?
Ja, die haben nicht nur eine Chance auf Rehabilitation, die haben sogar ein Recht auf Rehabilitation. Das haben wir nämlich alle. Und ich erkläre Ihnen, woran das liegt. Es gibt eine Konvention, das ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Damals, das war so Anfang der 2000er Jahre, haben sich sehr kluge Menschen zusammengesetzt und haben festgestellt, dass Menschen mit Behinderungen sehr oft in der ganzen Welt um ihre Rechte gebracht werden. Und was die gemacht haben, ist, diese Menschenrechte für Menschen mit Beeinträchtigungen nochmal zusammenzufassen. Und die haben sehr klar herausgearbeitet, dass Behinderung nicht eine Diagnose ist, sondern Behinderung ist eine Folge. Und zwar dann, wenn eine Beeinträchtigung, wie zum Beispiel eine Amputationsverletzung, die dazu führt, dass ich nicht gut gehen kann, in Verbindung mit Barrieren mich daran hindert, die Teilhabe, die mir eigentlich möglich wäre, auch zu erreichen. Und eine Barriere wäre zum Beispiel eine schlechte prothetische Versorgung oder auch eine mangelnde seelische Begleitung. Das ist eigentlich die Idee von Rehabilitation. Und das zu verstehen, dazu braucht man ein bisschen Zeit. Aber wenn man das verstanden hat, ist das eine sehr erfolgreiche und sehr schöne Aufgabe, die man da erledigt.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben eine Rehabilitation als einen Managementprozess bezeichnet. Was sollte aus Ihrer Sicht passieren, um die Rehabilitation im Sanitätsbereich und in der Bundeswehr noch weiterzuentwickeln und voranzubringen?
Ja, das gibt mir das Stichwort, dass Rehabilitation ja eben nicht nur in rein medizinischen Maßnahmen besteht oder in sportlichen Maßnahmen, sondern dass wir ja ganz viele soziale und berufliche Aspekte dabei mit berücksichtigen müssen. Es ist sogar so, dass wir am Zentrum für Sportmedizin ein eigenes Programm dafür haben, das nennt sich die medizinisch-dienstlich orientierte Rehabilitation. Also unser Ziel ist es, Soldatinnen und Soldaten mit ihren Fähigkeiten und ihren Fertigkeiten im Dienst zu halten, wenn die es können und wenn die es wollen und wenn wir es auch können und wenn wir es wollen. Und das ist ganz unabhängig von der Ursache. Das sagt auch die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie haben ein Recht auf Rehabilitation. Und hier kommen zwei gute Dinge zusammen. Dieses Recht auf Rehabilitation auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese gute Sache, dass wir vorhandene Fähigkeiten und Erfahrungen für unsere Einsatzbereitschaft in den Streitkräften erhalten können und wollen. Und deswegen ist es auch so gut, dass das nicht nur für Soldatinnen und Soldaten ist, die eine Einsatzschädigung haben, sondern für alle, weil wir dann natürlich auch viel mehr Menschen Rehabilitation zukommen lassen können.
Es ist ja im Prinzip so, dass nicht nur der Verwundete damit zu tun hat, sondern auch die Angehörigen natürlich. Was für einen Einfluss hat es auf die Angehörigen und was bedeutet es für Angehörige, wenn jemand tatsächlich versehrt oder verwundet ist?
Ich glaube, dass sich den Angehörigen zunächst mal auch die Sinnfrage stellt. Also wenn jemand im Krieg, in der Verteidigung seines Landes, so zu Schaden gekommen ist, dann muss eine ganze Familie, also ein ganzer Familienverbund, die Angehörigen, die müssen damit zurechtkommen. Die fragen sich, warum ist das passiert, warum ist das ihm oder ihr passiert. Die haben aber auch Angst. Also was wird, wie kommen wir selber damit klar? Wie gehe ich damit um, dass aus Liebe Mitleid wird oder umgekehrt? Ich möchte Ihnen ein gutes Beispiel nennen. Wir haben auch Menschen bei uns, die nicht im Sinne einer Verwundung, sondern durch privaten Unfälle ihre Hand verloren haben. Und wissen Sie, unsere Hand, das ist ein Stück Individualität. Das ist Kommunikation, das ist nicht nur ein Greiforgan. Das ist Körperkontakt. Ja, und ich kenne Menschen, Sie sehen das hier auf dem Bild, die da toll prothetisch versorgt sind und hier auch so kleine Klötzchen nehmen können, aber es ist nicht mehr ihre Hand. Und wenn die Prothese nicht dran ist, ist das ein Stumpf. Und der fühlt sich komisch an. Der fühlt sich für einen selber auch komisch an. Und wenn wir das verstehen, dass also nicht nur der Betroffene mit diesem Problem umgehen muss, sondern auch alle, die ihn kennen, sich fragen, kann ich dir die Hand geben oder nicht, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass wir eben die Angehörigen sehr früh als Teil der Rehabilitation wahrnehmen müssen und auch für diese Menschen ganz gezielte Angebote machen müssen.
Und diese Angebote gibt es sicherlich an der Bundeswehr.
Ja, die gibt es in der Bundeswehr. Wir kümmern uns darum auf verschiedenen Ebenen. Und es wird aber noch darauf ankommen, dass wir das auch noch ein bisschen weiterentwickeln und vor allen Dingen etwas aktiver an die betroffenen Menschen herantragen.
Jetzt ist ja nun auch so, dass es Familienväter, Familienmütter, keine Ahnung sein kann. Was macht das mit Kindern? Das stelle ich mir halt auch sehr schwierig vor. Wie ist das für Kinder?
Kinder sind ja ganz besonders auf Bindung angewiesen. Also wenn Kinder keine Bindung bekommen, dann werden die richtig krank. Und Kinder sind es, wenn es gut läuft, gewohnt, dass Eltern sich kümmern. Wie mag das einem Kind vorkommen, wenn Mama oder Papa plötzlich anders sind, plötzlich Schmerzen haben, nicht mehr gut unterwegs sind, Hilfe brauchen? Das macht was mit Kindern. Wir erleben, dass Kinder sich auch die Frage stellen, ob sie dafür verantwortlich sind, dass das mit Mama und Papa passiert. Und Kinder übernehmen dann Aufgaben, manchmal in Lebensaltern, die sie noch gar nicht haben sollten. Es ist nicht so, dass Kinder dann immer krank werden. Manche Kinder wachsen. Und das hängt davon ab, wie die Umgebung sich mit dem Kind beschäftigt. Also ich meine, wachsen nicht nur im Sinne von körperlich, sondern vor allen Dingen auch seelisch. Aber wenn das nicht gut läuft, wenn die keine Unterstützung bekommen, wenn die sich nicht auch mal ausweinen können, wenn die nicht auch mal abgelenkt werden, dann haben diese Kinder tatsächlich im Laufe ihres Lebens ein deutlich erhöhtes Risiko, krank zu werden. Und zwar nicht nur an psychischen Erkrankungen, sondern auch an anderen chronischen Erkrankungen. Und da gibt es mittlerweile gute wissenschaftliche Untersuchungen zu.
Jetzt haben wir ja diese Studie gerade gehabt. Auf was muss sich da die Gesellschaft in der Ukraine wahrscheinlich demnächst einstellen, gerade auch bezüglich der Kinder?
Ja, ich glaube, dass das eine irrsinnige gesamtgesellschaftliche Herausforderung, eine regelrechte kulturelle Herausforderung ist. Wenn dieser Krieg vorbei ist, was wir alle hoffen, dass das schnell passiert, dann wird nicht einfach alles gut sein. Dann werden viele Dinge aufzuarbeiten zu sein. Und ich glaube aber, wenn ich das so, soweit ich das betrachten kann von außen, der ja auch nur die Bilder im Fernsehen kennt, ist diese Gesellschaft gut aufgestellt im Zusammenhalt. Und ich nehme mir manchmal ein Beispiel daran. Also was diese Menschen leisten im Miteinander, wenn sie dann sehen, dass da Leute mit dem Campingbus vorne an die Front fahren, um die Verletzten abzuholen, und wie sie Freiwillige haben, die sich um die heimgekehrten Soldaten kümmern, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, auch an eine demokratische Gesellschaft, wie wir es sind. Und dass wir auch darüber nachdenken sollten, dass wir vielleicht in vielen Dingen, wo wir sehr viel an uns denken, auch besser ins Miteinander kommen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um so etwas zu bewältigen.
Nun ist es so, dass dieses Jahr in Düsseldorf die Invictus Games stattfinden werden. Auch da werden Vertreter der Ukraine dabei sein. Können Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen vielleicht noch mal kurz sagen, was sind eigentlich die Invictus Games und um was geht es da?
Ja, die Invictus Games wurden von Prinz Harry als Schirmherr ins Leben gerufen, aufgrund seines eigenen Erlebens in Afghanistan. Und die Invictus Games transportieren über den Sport viel mehr als eine rein sportliche Veranstaltung. Sie transportieren Respekt. So lautet auch das Motto, A Home for Respect, für die Games in Düsseldorf. Es geht um Respekt vor Menschen, die ihre Gesundheit im Dienst der Gesellschaft gefährdet haben und auch einen Schaden davon weggetragen haben, aber auch um deren Angehörige, die, wie wir ja schon besprochen haben, immer Teil dieser Rehabilitation sind. Und was mich besonders fasziniert an diesen Spielen ist, dass eben hier ganz ausdrücklich auch Soldatinnen und Soldaten teilnehmen können, die nicht im Krieg, nicht im Einsatz oder im Dienst eine schwere Beeinträchtigung erlitten haben, sondern wo das auch privat passiert ist, weil die sind auch Invictus. Wir übersetzen Invictus übrigens nicht so häufig mit unbesiegbar, sondern eher mit unbezwingbar. Denn wenn es zum Beispiel zu einem Extremitätenverlust kommt, dann wächst das Bein nicht mehr nach. Aber dann wieder in Würde ins Leben zurückzukehren, das ist eigentlich das Unbezwingbare dabei.
Jetzt habe ich gehört, dass der Sanitätsdienst dieses Jahr eine besondere Rolle innehat. Können Sie uns dazu vielleicht noch etwas sagen?
Die Invictus Games möchten mehr sein als eine Sportveranstaltung. Und in unserer Bewerbung haben wir eine ganz besondere Botschaft senden wollen. Nämlich, dass wir wollen, dass aus den Invictus Games nicht nur etwas bleibt, sondern dass etwas wird. Wir nennen das die Legacy, also eine nachhaltige Botschaft, ein Vermächtnis. Da gibt es verschiedene Bereiche. Das ist einmal die gesellschaftliche Diskussion, die wir in unserer Gesellschaft immer noch führen sollten. Welchen Stellenwert haben Soldatinnen und Soldaten in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie? Natürlich auch das Aufmerksammachen auf die Dinge, die passieren können, wenn Soldaten für unsere Freiheit einstehen. Aber es gibt auch noch diesen dritten wichtigen Teil, und der ist nun mal für den Sanitätsdienst ein ganz wesentlicher Punkt. Das sind die Themen Rehabilitation und Inklusion. Und wir wollen mit unserem Engagement beim Team Respect Area, also einem extra Ausstellungsbereich, dazu beitragen, die Themen Rehabilitation und Inklusion für die Besucherinnen und Besucher gut darzustellen. Das machen wir, indem wir nicht nur den Menschen ermöglichen, einmal moderne Hilfsmittelversorgung an sich selber auch mal auszuprobieren. Wir nennen das die Erlebenswelt. Sondern wir haben auch verschiedene Events auf der Bühne, wo wir mit Partnern aus der Bundeswehr und aus dem zivilen Gesundheitssystem, auch mit dem Deutschen Behindertensportbund beispielsweise, auch Programmpunkte haben, die diese Themen Rehabilitation, moderner Behinderungsbegriff und Inklusion immer wieder auf den Punkt bringen.
Das klingt sehr spannend und da bekommt man Lust, zu den Invictus Games zu gehen. Haben Sie abschließend noch einen Wunsch, was die Invictus Games in Bezug auf den Rehabilitationsgedanken erreichen sollten?
Also was wir uns wünschen ist, dass wir mit den Invictus Games und natürlich auch mit dem, was wir im Team Respect Area machen, gerade im Hinblick auf das, was uns hoffentlich nicht bevorsteht, aber was wir in der Ukraine jeden Tag sehen, dass wir über die Vermittlung von Wissen auch eine Betroffenheit für dieses Thema auslösen und über diese Betroffenheit auch eine Haltung entwickeln. Nämlich, dass Menschen, die für die Gesellschaft, für die Demokratie einstehen und sich damit besonderen Risiken aussetzen, dieses Recht auf Rehabilitation, wie alle anderen auch, haben und dass das eben eine Frage der Würde ist. Und wenn das gelingt, dass wir diese Haltung in allen Bereichen der Gesellschaft entwickeln, dann ist das auch die Grundlage dafür, dass wir uns auch in Strukturen und Prozessen weiterentwickeln. Anders geht es nicht und das wäre mein großer Wunsch.
Ich denke, das ist ein sehr guter Wunsch zum Abschluss. Damit sind wir nämlich schon wieder am Ende unserer Folge von Nachgefragt. Herr Oberst Arzt-Lison, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das sehr informative Gespräch.
Und ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich fürs Zusehen. Weitere Informationen rund um das Thema und alle Themen der Bundeswehr finden Sie wie gewohnt auf bundeswehr.de und allen sozialen Netzwerken der Bundeswehr. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Nachgefragt-Folge wieder dabei sind. Und bis dahin passen Sie auf sich auf und machen Sie es gut.